Ja, ich möchte mit euch direkt in diesen Text einsteigen und es handelt sich um Johannes 15, Vers 9 und die folgenden Verse. Da steht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Mein erster Gliederungspunkt ist: Woher kommt diese Freundschaft? Und da nochmal der Vers 9: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus beschreibt hier, was der Ursprung von Liebe und auch damit von Freundschaft ist. Der Ursprung, warum du und warum ich lieben können und auf Freundschaft und auf Beziehung angelegt sind, liegt ganz schlicht in unserem Schöpfer. Gott ist der Ursprung von Liebe und der Ursprung von Freundschaft. Gott liebt Beziehung, Gott liebt Nähe, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, weil wir das zerknitterte Abbild, aber das Abbild Gottes sind, brauchen wir Freunde und brauchen wir Beziehungen. Blaupause für dieses ist die Dreieinigkeit Gottes, also Gott, Jesus und Heiliger Geist. Das ist der Ursprung von Beziehungen. Das ist der Grund, warum Menschen geschaffen wurden. Beziehung. Das ist nicht so einfach zu verstehen, aber ohne die Dreieinigkeit Gottes macht diese Welt keinen Sinn. Um diesen Abschnitt hier zu verstehen, braucht es folgende Klarheit. Bevor irgendwas existierte, bevor die Welt und alles andere da war, gab es Liebe, gab es Freundschaft. Freundschaft ist nicht erschaffen worden. Es gab Freundschaft zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Zwischen ihnen gab es Reden und Plan und Wertschätzung und Unterstützung und Freude. Adam war dann der erste Mensch. Als er erschaffen wurde, war er vollkommen. Und doch sagte Gott: Hier ist eine Situation, die nicht gut ist. Adam ist alleine. Eine Situation, in der noch alles vollkommen war. Keine Sünde. Alles gut. Bis auf die Tatsache, Adam war alleine. Mir ist das an der Stelle wichtig, einmal zu betonen. Adam war nicht einsam, weil er unvollkommen war. Er war einsam, weil er vollkommen war. Adam ist das Ebenbild Gottes. Und gerade deshalb brauchte Adam einen Gegenüber. Jemand, mit dem er reden konnte, mit dem er etwas teilen konnte. Einsamkeit ist anders als unsere sonstigen Probleme. alle meine Probleme entstehen aus meiner Unvollkommenheit. Mein Zorn, mein Stolz, meine Angst, was auch immer. Einsamkeit ist ein Problem, das ich habe, weil ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin. Dieses Problem entsteht, weil ich und du gut geschaffen sind. Wenn du einsam bist, wenn du Einsamkeit kennst, weißt du warum? Eben nicht, weil irgendwas mit dir nicht stimmt. Du bist einsam, weil du so bist wie er. Dreieinigkeit ist der Grund und Ursprung von Freundschaft. Und genau auf diese Freundschaft, auf diese Beziehung sind wir angelegt. Und wenn es an den Text um Liebe und den Ursprung von Liebe geht, ist es wichtig, klar zu haben, über was wir genau sprechen. Ich habe folgende Sätze gelesen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auf mich treffen diese Sätze absolut zu. Nichts ist uns von Natur aus so fremd wie die Liebe, von der hier die Rede ist. Diese Liebe ist im Gegensatz zu unserer Liebe nicht im Kampf mit der Selbstbezogenheit, mit dem Ich, mit dem ich es jeden Tag zu tun habe. Es ist eine Liebe der absoluten Hingabe. Und ja, das ist mir fremd. Ich scheide sehr regelmäßig, sowohl praktisch wie auch theoretisch daran. Ich versuche mit dem, was mir an Wissen und Erfahrung in Bezug auf Liebe zur Verfügung steht, Gottes Liebe zu verstehen. Ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen nochmal, egal wie gut oder schlecht deine Erfahrungen mit menschlicher Liebe sind, all das hat vermutlich reichlich wenig mit dem zu tun, was mit Gottes Liebe gemeint ist. Und deswegen komme ich zu meinem zweiten Gliederungspunkt, das Wesen seiner Freundschaft. Mir ist es wichtig, an dem Punkt nochmal kurz Zeit zu nehmen, um folgenden Sachverhalt nochmal bewusst zu kriegen. Ab Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist letztlich der Punkt meines Stolperns. Der Schöpfer dieser Welt, mein Schöpfer, sagt hier, dass er mein Freund sein möchte. Was bitte ist das für eine Aussage? Dass der Vater seinen Sohn liebt, noch dazu, wo dieser absolut gehorsam lebt, okay, das verstehe ich. Aber dass dieser Sohn ebenso tief und fest mich liebt, der ich doch alles andere als gehorsam bin. Und ja, auch das weiß ich und auch das habe ich schon oft gehört, dass ich mir diese Liebe nicht erarbeiten kann. Aber ich merke einfach, ich kann nicht begreifen, was das tatsächlich bedeutet. Ich kann das als Fakt stehen lassen und annehmen, aber ich begreife es nicht. Er liebt mich. Er möchte mein Freund sein und er liebt dich und er möchte dein Freund sein. Was Gottes Sohn hier sagt, ist absolut einzigartig. Das gibt es in keiner anderen Religionen. Und es ist eine Aussage, die schon im Alten Testament vorkommt. Wir lesen da, dass Abraham Freund Gottes war, dass Mose Freund Gottes war. Und Jesus macht hier klar, das ist nichts, was nur irgendwelchen speziellen Leuten vorenthalten ist. Freundschaft ist etwas für dich und mich. Freundschaft mit diesem Gott, Freundschaft für jeden, der das möchte, für seine Jünger, für jeden, der ihnen nachfolgt. Es sind aber auch Aussagen in diesem Abschnitt, die vielleicht für Irritationen sorgen. Wir sollen in seiner Liebe bleiben, gehorsam sein, das tun, was er gebietet, seine Gebote befolgen. In mir springt sofort an, ha, also doch an Bedingungen geknüpft. Das ist doch genau das, was ich eigentlich nicht mehr will. Ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Das ist doch der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, dass das eben nicht mehr so ist. Das ist doch eine Liebe eigentlich ganz ohne Leistung. Eben drüber nachdenken, war das für mich ein weiteres Indiz dafür, dass ich mit meinem Horizont Gottes Liebe nicht erfassen kann. Wenn ich zu meinem Kind sage, ich liebe dich, wenn du tust, was ich dir sage, dann ist das sehr wohl eine Bedingung. Jesus macht hier aber deutlich, dass wir es tun sollen, so wie er es selbst getan hat, so wie er selbst die Gebote gehalten hat, so wie er selbst in der Liebe seines Vaters geblieben ist. Und hier wird meine Haltung zu den Geboten hinterfragt. Sind für mich die Gebote Gottes tatsächlich die lebensnotwendigen Hinweise, die in meinem Leben Orientierung geben, und führen sie dazu, dass meine Freude vollkommen wird, wie es hier im Text steht? Oder sind sie insgeheim dann doch ärgerliche Leitplanken, die mit dem Vertrösten auf eine gute Ewigkeit mich an wunderschönen Dingen im Jetzt und Hier beschneiden? Auch hier bin ich gefragt, eine ehrliche Antwort, vielleicht nicht unbedingt eine richtige, aber eine ehrliche Antwort zu geben. Und was auffällt in diesem Text ist, dass auch hier wieder das Thema der Gebote in dem einen Gebot mündet. Liebt einander. Das ist ein Auftrag, mit dem ich hoffnungslos überfordert bin. Selbst bei den Menschen, die ich tatsächlich liebe. Jedenfalls dann, wenn das etwas ist, was ich aus mir heraus tun müsste. Jesus geht hier aber weiter. In Vers 15 heißt es, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich weiß, der war gleich hinkt, aber ich hoffe dennoch, was deutlich zu machen damit. Wenn ich die Aussage treffe, ich bin bei irgendeiner Top-Firma angestellt oder bin Mitarbeiter eines absolut hochrangigen Unternehmens oder wie auch immer das dann klingen mag, dann ist das eine Aussage, die am allermeisten Ausdruck darüber gibt, für wen ich unterwegs bin, wer hinter mir steht. Wenn ich jetzt nun sagen würde, ich bin ein Diener Gottes, dann trifft das eine Aussage, wo ich sagen muss, ich kann mir deutlich Schlimmeres vorstellen, als zu sagen, ich bin im Auftrag des Schöpfers unterwegs. Ich bin, ja, Gott steht hinter mir. Und tatsächlich verwendet die Bibel auch die Begrifflichkeit an verschiedenen Stellen so, dass da steht, dass jemand Diener Sklave Gottes ist. Eigentlich ein Ehrentitel letzten Endes. Aber das reicht Jesus hier nicht. Was Jesus hier sagt ist, ich gebe euch einen Einblick in meine Gedanken, in meine Hoffnung, in mein Empfinden, mein Ärger. Freundschaft bedeutet für Jesus Nähe zu seinen Jüngern. Und darum geht es Jesus bis heute. Nähe zu mir, Nähe zu dir. Und diese Nähe hat dann eben ganz praktische Auswirkungen auf meinen Alltag, weil es macht einen Unterschied, ob ich alleine durch meinen Alltag gehe oder mit einem Freund. Und es ist egal, ob es um Freude oder um Leid geht. Wie schon beschrieben, wir sind darauf angelegt, unser Erleben zu teilen. Aber auch damit nicht genug. Jesus gibt sein Leben. In Vers 13 steht, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und vielleicht denkst du jetzt, naja gut, also so furchtbar besonders ist das nun auch nicht. Ich habe schon mehrere Berichte gelesen über irgendwelche Menschen, die bereit waren, ihr Leben zu opfern für andere oder für jemand anderes. Aber bei Jesus ist das anders. Wenn ein Mensch für einen anderen sein Leben hingibt, es opfert, dann ist das erstaunlich und großartig. Aber was im Grunde passiert ist, dass ich dem anderen die Jahre meines Lebens opfere. Denn irgendwann muss ich sowieso sterben. Der Tod ist die Strafe unseres kaputten Lebens. Irgendwann trifft der Tod uns alle. Jesus ist der Einzige, den das nicht getroffen hätte, weil es nichts zu bestrafen gab, weil Jesus vollkommen fehlerlos war. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat. Und wenn Jesus jetzt für mich und für dich stirbt, dann schenkt er mir dadurch nicht nur ein paar Jahre mehr. Jesus bezahlt für jede einzelne Sünde, für jeden einzelnen Fehler, den ich getan habe. Er entmachtet damit den Tod. Jesus steht für dich und mich ein. Er gibt sein Leben für mich. Das ist wirkliche Freundschaft. Und Jesus gibt mir eben nicht nur ein paar Jahre mehr, Jesus rettet mein ganzes Leben. Und das nicht nur bei mir, sondern bei jedem, der ihm vertraut. Niemand liebt dich mehr. Niemand hat mehr für dich getan. Und was dann kommt, ist damit gemeint, wenn es hier heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat dich aus der Sünde freigekauft, nicht um dich zu seinem Diener zu machen, sondern um dich zu seinem Freund zu machen. Wenn ich Jesus vertraue, dann kann Gott mich als meinen Vater in seine Familie aufnehmen. Und wenn ich das nicht glaube, wenn ich dem nicht vertraue, dann kann ich nicht sein Freund sein. Das ist die Grundlage für die Freundschaft mit Jesus. Diese Freundschaft ist ein Angebot, aber es setzt eben voraus, dass ich das möchte, dass ich vertraue. Und eben die Freundschaft zu Gott ist das eine, Freundschaften mit anderen Menschen ist das andere und sie sind lebensnotwendig. Nichts kann sie ersetzen, aber kein menschlicher Freund kann mein Bedürfnis nach Freundschaft vollkommen stillen. Wir können, wie in anderen Bereichen auch, versuchen, dieses Grundbedürfnis anders zu füllen. Wir können uns einen großen Freundeskreis aufbauen, können Beziehungen eingehen, wir können Familie gründen oder wir können lernen, uns selbst genug zu sein und so weiter. Aber wir brauchen die Freundschaft Gottes, weil menschliche Freundschaft nie das geben wird, was unsere Sehnsucht stillt. Auch nicht die Freundschaft zu uns selbst. Freunde, so wie ich es bin und so wie du es sein kannst, wir sind unvollkommene Freunde. Wir versagen auch eben in Freundschaft. Mein dritter Erklärungspunkt: Wohin führt diese Freundschaft? Für mich die Frage an der Stelle, was die ganz praktischen Auswirkungen der Freundschaft zu Jesus sind. Was verändert sich dadurch bei mir? Am Abend, bevor ich an dieser Predigt gearbeitet habe, habe ich mich mit meiner Frau ordentlich gefetzt. Und ich bin morgens auch gewacht. Mein Standpunkt war kein anderer. Wir hatten dann einen Waffenstillstand, aber eben auch nicht mehr. Dann habe ich mich in die Predigt gesetzt und habe angefangen, mich mit seiner Liebe und seiner Freundschaft auseinanderzusetzen. Und ich kann euch sagen, das hat sich nicht gut angefühlt. Jedenfalls erstmal nicht. Und umso weiter ich gekommen bin in dieser Predigt, umso absurder wurde es in mir. Weil es kann doch nicht sein, dass ich ernsthaft eine Predigt über seine Liebe schreibe, aber an meiner Bitterkeit festhalte. Und das kann doch nicht ernsthaft sein, dass ich über seine Freundschaft nachdenke und meine Freundschaft verwehre. Für mich war das so ein sehr exklusiver Moment an Erfahrungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieser Predigt. Das ist nichts, was meinen Alltag beschreibt. Und ich dachte mir, ich glaube, das könnte anders sein. Also nicht insofern, dass ich jetzt jeden Tag eine Predigt schreiben müsste, aber dass eben diese Liebe eine Auswirkung hat. Und ich will dich fragen, was es innerhalb deiner Freundschaften, innerhalb deiner Partnerschaft, innerhalb deiner Familie, der Christusgemeinde, deiner Arbeitskollegen, deiner Kommilitonen, deiner Nachbarn und so weiter verändern würde, wenn du dich mit seiner Liebe und seiner Freundschaft auseinandersetzen würdest. Eine Liebe und eine Freundschaft, die dir völlig unverdient geschenkt wird. Was würde passieren, wenn das Gebot in Vers 17, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe, tatsächlich durch dich und durch mich gelebt werden würde. Wenn das zu liebevollen Gedanken und zu liebevollen Taten führen würde, zu heilsamen Gesprächen, zu Vergebung, zu Wertschätzung, zu Unterstützung. Vielleicht sagt Jesus dir heute, das ist mein Gebot, auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn der Streit schon so lange andauert und du vielleicht sogar im Recht bist. Macht es vielleicht einen Unterschied, wenn du das nächste Mal in der Bibel liest und dir bewusst machst, dass es sich um ein Buch handelt, in dem sich dir ein Freund offenbart, in dem ein Freund dich an seinen Gedanken, an seinem Wesen teilhaben lässt. Macht es einen Unterschied, wenn du mit diesem Gott sprichst, dass du mit einem Freund sprichst, der sich für dich entschieden hat, der sich für dich interessiert, der seinen Sohn für dich geopfert hat, nur um mit dir Beziehung haben zu können, dir nahe zu sein. Macht das einen Unterschied vielleicht gerade in Bezug auf deine Freude, wenn du seine Gebote als Ausdruck seiner Liebe ansehen könntest, wenn das Halten dieser Gebote eine Reaktion auf seine Liebe, seine Freundschaft wäre und etwas, was am allermeisten dein Leben bereichert und zum besten Ergebnis überhaupt führt, in seiner Liebe zu bleiben. Würde es einen Unterschied machen, den restlichen Tag heute, die kommende Woche und darüber hinaus mit einem Freund an deiner Seite zu begehen? Ganz bewusst mit einem Freund, der Liebe ist und der dich liebt. Und wäre eine mögliche Konsequenz oder eine vielmehr logische Konsequenz des Ganzen nicht, dass ich auf jeden Fall anderen davon erzählen wollen würde, müsste, anderen diesen Freund vorstellen würde. Zu meinem Anfangsgedanken zurück. Ich glaube, dass es Daniel und seinen Freunden gelungen ist, Gottes Liebe und Freundschaft präsent zu haben. Und mein Eindruck ist, dass dies auch ihre Freundschaft zueinander beeinflusst hat. Und ich finde das einfach erstrebenswert. Ich möchte mehr darauf vertrauen, dass dieser Gott, um den es hier geht, dass er es gut mit mir meint, so ist es richtig. Ich möchte tiefer darauf vertrauen. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, wie ist es bei dir? Soweit erstmal.